Wir haben jetzt dieses Fallbeispiel, nenne ich es jetzt mal, auf europäischer Ebene. Und was mich da interessieren würde, ist, inwiefern ist auf europäischer Ebene was als Korruption und was als Lobbyismus eigentlich deklariert? Also wie ist so eine Geldgeschenke oder materielle Geschenke eigentlich einzuordnen in die bestehende Rechtslage?
Ja, das ist tatsächlich auf EU-Ebene so wie in den Mitgliedsländern, vor allem deshalb, weil diese Beteiligten auch nach den Regeln, wir sind uns nicht ganz sicher, Brüssels, aber wahrscheinlich eher, also Belgiens, aber wahrscheinlich eher ihrer Heimatländer auch am Ende bestraft werden. Und es ist immer so, Korruption, das bedeutet, man tut was, wofür man eine direkte Gegenleistung bekommen hat, sei das jetzt Geld, Geschenke oder anderes. Und also dadurch zeichnet sich sozusagen Korruption aus und das ist wirklich super schwer nachzuweisen ganz oft. Also wir hatten ja letztes Jahr in Deutschland den Fall Nüsslein, der im Maskenskandal es geschafft hat, sich zu bereichern. Ich weiß nicht, die meisten Hörer werden sich wahrscheinlich erinnern. Und zum Beispiel, den konnte man auch nicht bestrafen, weil der Paragraph nicht ausreicht. Der soll jetzt nachgeschärft werden und das ist ganz dringend nötig, aber es ist auch klar, dass es schwierig ist.
Das heißt, es gibt auf der Europaebene keine eigenen Regeln für die Abgeordneten, für die Politiker von der Europäischen Union?
Also Lobbyregeln haben die jede Menge. Das ist sogar, da ist Europa auch sehr gut ausgestattet. Das muss man eigentlich sagen. Also transparenztechnisch sind die zum Beispiel, stehen die besser da als Deutschland. Deutschland folgt da erst so allmählich nach. Was das betrifft, das sind sozusagen Regeln von den europäischen Institutionen. Aber wenn es dann ans Strafrecht geht, dann hat das sozusagen was mit ihrem Herkunftsland zu tun.
Das ist tatsächlich ja schon eine sehr interessante Aufteilung, dass praktisch das, was strafbar ist, wird dann national geregelt und der legale Einflussnahmeteil auf die Politik ist dann auf europäischer Ebene festgelegt. Was aber logischerweise auch die Frage nach sich zieht, wie ist das momentan auf der europäischen Ebene eigentlich geregelt? Gibt es eine Möglichkeit, dass da auch Geldzahlungen drunter fallen können unter Lobbyismus?
Also bei Geld wird es schon schwierig. Eigentlich ist ja sozusagen die Definition von Korruption eher, wie gesagt, diese direkte Gegenleistung. Aber wenn jetzt Gelder fließen, dann muss man eigentlich sagen, ist man eigentlich meistens schon im Bereich der Korruption. Lobbyismus ist eher etwas perfider, sage ich jetzt mal. Da geht es dann da um, also Geschenke bis 150 Euro zum Beispiel sind erlaubt. Die dürfen Abgeordnete behalten. Und das ist dann zum Beispiel sowas, was man natürlich unter den Lobbybereich zählen würde. Aber ganz oft ist das auch sowas wie Einladung zu Reisen zum Beispiel. Also nur mal, um ein anderes Beispiel heranzuziehen. Wir hatten ja auch die Politiker, die von Aserbaidschan wohl bestochen wurden, im Europarat gegen menschenrechtskritische Resolutionen zu stimmen. Und die wurden zum Teil auch auf Reisen eingeladen, wo sie dann in super schicken Hotels gewohnt haben und später gesagt haben, dass die Wahlen in Aserbaidschan total sauber gelaufen sind. Also das. Oder man wird zu irgendwelchen tollen Veranstaltungen, Essen und so weiter geladen. Da sind wir eher im Bereich Lobbyismus und da geht es dann so um diese, ne, wenn man so nette Sachen bekommt, dann wird es schon schwieriger irgendwann zu sagen, dass man dies oder jenes aber anders sieht. Also es ist eher so die Pflege der Beziehungen. Es ist aber nie so direkt wie bei der Korruption.
Und inwiefern schafft dann die Europäische Union auf der Ebene Transparenz?
Also es gibt zum einen die Frage der Regeln, ne? Welche Regeln gibt es sozusagen für Abgeordnete, was sie nicht mehr dürfen. Wie gesagt, Geschenke über 150 Euro zum Beispiel müssen abgegeben werden und transparent gemacht werden. Und ganz wichtig, diese Reisen, über die ich eben geredet habe, die muss man auf EU-Ebene anzeigen als Abgeordnete. Da muss ich die angeben und zeigen, sozusagen, wer mich dazu eingeladen hat. Und das finde ich zum Beispiel einen super wichtigen Aspekt, da kann man reinschauen. Weitere Transparenz auf EU-Ebene, die gibt es auch in Deutschland, ist, dass man seine Nebentätigkeiten und Nebeneinkünfte angeben muss. Das heißt, wir können sehen, aha, hat der oder die noch einen Nebenjob vielleicht mit einem komischen Posten, wo Lobby-Einfluss herkommen könnte. Sowas können wir sehen. Und ein letzter Punkt, wo das EU-Parlament auch eine schöne Transparenz schafft, aber sich noch verbessern müsste, ist, dass wir tatsächlich von einigen Abgeordneten auch die Lobbytreffen sehen. Also jeder, der so eine Berichterstatterfunktion hat, also einen Bericht zu einer Gesetzesvorlage schreiben muss, der muss während dieser Zeit angeben, mit wem er sich dazu getroffen hat. Und auch Ausschussvorsitzende müssen ihre Treffen angeben. Und das ist gut. Also das hat man in Deutschland nicht. Und da sieht man schon einiges. Und da finden wir, es sollten eigentlich alle Abgeordneten ihre Treffen angeben.
Das heißt eigentlich, es gibt schon die Möglichkeit, zumindest beim EU-Parlament so grob einzuschätzen, mit wem sich PolitikerInnen eigentlich treffen und irgendwie so zu Lobbyveranstaltungen eingeladen werden. Es gibt mir ja auch die Möglichkeit, so ein bisschen einzuschätzen, in welche Richtung ihre Politik sich entwickeln wird. Ich würde, bevor ich nochmal nachfrage, was jetzt auch eure Forderungen sind bei Lobby Control im Kontext vom aktuellen Skandal, noch kurz auf die andere Seite vom Spektrum gehen. Der Übergang praktisch Lobbyismus zu Abgeordnete informieren sich zu Themen, weil das ist ja dann praktisch ja auch ganz normal, dass ich als Abgeordneter auch logischerweise mit Menschen sprechen muss, Meinungen reinholen muss, Eindrücke kriegen, um auch selber Meinungen auch zu entwickeln und Positionen zu beziehen. Was in relativ kleinen Veranstaltungen, auch so in eigenen Wahlkreisen und so ja passieren kann. Ab wo würdet ihr da den Übergang sehen zu, okay, das ist Lobbyismus und das ist jetzt praktisch nur auch an sich selber informieren, Kontakt halten, Netzwerkpflege?
Ja, das ist tatsächlich sehr, sehr fließend. Also jeder sozusagen, der als Lobbyist in der EU sitzt oder vielleicht auch, also entweder in Brüssel selber oder vielleicht auch in einem der Mitgliedstaaten, versucht natürlich erstmal zu informieren, aber auch seine Interessen rüberzubringen an die Abgeordneten und zu zeigen, hier, das ist wichtig für uns. Und wie du auch sagst, es ist auch erstmal richtig. Und ohne geht es auch nicht. Aber natürlich ist es dann so, dass da sitzen wirklich viele große Unternehmen und Wirtschaftsverbände und die haben immense Ressourcen und mit denen rennen sie ehrlich gesagt dem Parlament und der Kommission und auch dem Rat schon die Türen ein und sind einfach so viele, so dass eigentlich die Abgeordneten, wenn sie das nicht wollen, gar nicht mehr bewusst die Fühler ausstrecken müssen nach Info, sondern sie bekommen sie auch und dann müssen die Abgeordneten wirklich sagen, hier, ich möchte eine ausgewogene Information und jetzt habe ich mit BMW geredet, aber ich möchte gerne auch noch mit einer Umweltorganisation über den CO2-Ausstoß reden. Und das machen manche und manche machen es auch nicht. Die einen vielleicht, weil sie glauben, dass sie keine Zeit dazu haben, die anderen, weil sie finden, dass es reicht, wenn sie die Interessen der Autoindustrie bedienen. Aber es ist eben wirklich, es gibt so viel Information und es liegt schon tatsächlich bei den Abgeordneten oder Beamten zu gucken, habe ich jetzt eine ausgewogene Information.
Wenn jetzt gerade hier praktisch die Türen werden eingerannt angesprochen wird, gibt es irgendeine Einschätzung, wie groß eigentlich dieser Lobbyismussektor da rund um das Europäische Parlament ist? Gibt es da irgendwelche Zahlen?
Ja, weil es gibt ja das EU-Lobbyregister und wir sprechen so von 25.000 aktiven Lobbyisten ganz grob, also sozusagen auf Individuen bezogen. Ne? Und ja, von denen kann man ungefähr sprechen, das sind schon wirklich sehr, sehr viele, was natürlich auch damit zusammenhängt, dass in Europa zum einen eben alle großen Unternehmen und Verbände aus jedem Mitgliedstaat, aber da auch noch Staaten von außerhalb, wie wir ja jetzt hier im Fall Eva Kaili auch gut sehen können, aber natürlich ist das auch legal, wenn man es legal betreibt. Auch Staaten, ne, die USA, also jeder Staat, der mit EU handeln will, der hat da auch diverse Lobbyisten sitzen. Insofern, das ist schon immens groß da in der EU.
Also ein relativ großer und damit auch unübersichtlicher Bereich. Immerhin ein bisschen Transparenz ist da. Ihr habt jetzt den aktuellen Vorfall zunutze gezogen, um eine konkrete Veränderung zu fordern für eine bessere Einrichtung gegen eben illegale Einflussnahme auf europäischer Ebene. Und zwar ganz konkret fordert Lobby Control an der Stelle, dass die Regeln für EU-Abgeordnete verschärft werden müssen und die Durchsetzung gestärkt werden soll. Wie soll das passieren?
Ja, also für die Abgeordneten fordern wir zum einen, dass das im Moment noch fehlt, nämlich dass sie auch ihre Vermögen offenlegen müssen und Aktien. Das finden wir wichtig, weil daran kann man auch viel ablesen, wenn das Vermögen nach der Amtszeit ganz anders aussieht als vor der Amtszeit zum Beispiel. Das ist mal das eine. Und zum anderen, was sehr wichtig wäre, wo es noch hapert, ist die Durchsetzung der Regeln. Also es gab in der Vergangenheit immer mal wieder kleinere und größere Verstöße gegen den Verhaltenskodex, dem sich die Abgeordneten unterwerfen müssen. Aber es gab so gut wie nie eine Rüge, weil da sitzt halt so ein Beirat aus lauter Abgeordneten. Der kriegt von der Parlaments-, also damals noch Parlamentspräsidenten, jetzt ist ja eine Frau, sowieso nur den Auftrag, das zu erforschen, wenn der das will. Und also wenn der Parlamentspräsident das will. Und am Ende, wenn die Entscheidung des Beirats dem Parlamentspräsidenten oder der Präsidentin nicht gefällt, dann kann sie den auch einfach in die Schublade stecken und sagen, nö, das sehe ich anders, ich möchte meine Parlamentarier schützen und das ist alles gar nicht so wild. Und so ist es in der Vergangenheit fast immer passiert. Und da sagen wir, es bräuchte ein unabhängiges Komitee. Da können ja auch Abgeordnete mit drin sitzen, aber eben auch andere Leute, die auch wirklich ein bisschen Macht haben, die selber aktiv werden dürfen und selber Untersuchungen durchführen. Also das und dann auch wirklich klar ist am Ende, wenn die sagen, das und das muss passieren, dass das zumindest öffentlich werden muss, damit das nicht einfach mehr in der Schublade verschwinden kann. Also da, an dieser Stelle gibt es schon noch viel zu tun im EU-Parlament.
Und zu diesem Öffentlichwerden zählt auch, dass ihr fordert, dass das Lobbyregister ausgebaut werden muss und die Verlässlichkeit verbessert werden soll. Da geht es ja auch ganz konkret darum, dass Katar als Auftraggeber, was ja jetzt im aktuellen Fall relevant ist, gar nicht aufgeführt wurde als in diesem Transparenzregister und auch diese NGO, die da Lobbyismus betrieben haben soll, beziehungsweise in dem Korruptionsskandal verwickelt, ist auch nicht drin. Wie kann dieses Lobbyregister eigentlich zu einem effektiven Transparenzinstrument noch ausgebaut werden, also noch weiter, als es jetzt schon ist?
Ja, also das ist tatsächlich schockierend, dass da eine NGO aktiv ist. Die hatte auch im Sommer dieses Jahres noch eine Veranstaltung im Europäischen Parlament mit dem EU-Parlament Research Service und dass sozusagen so eine Organisation nicht daraufhin überprüft wird, ob sie überhaupt im Lobbyregister ist, das hat uns ehrlich gesagt erschreckt und das ist auch, also das widerspricht sozusagen den Regeln des Lobbyregisters. Das darf nicht sein, die hätten drin sein müssen. Und da sieht man schon eine Schwäche oder wahrscheinlich die größte Schwäche des EU-Transparenzregisters. Das ist schon verpflichtend, aber es ist nicht rechtlich verpflichtend. Und wenn man sich nicht einträgt, dann kann man halt keine Kommissare, also EU-Kommissare treffen und diverse andere Dinge gehen auch nicht, aber man wird auch nicht bestraft. Also man, letzten Endes kann man sich das immer noch frei aussuchen und da muss ich echt was tun. Also das ist sehr schwierig umzusetzen, weil da bräuchte es irgendwie einen Beschluss, ein eindeutiges Votum von allen Mitgliedsländern. Deshalb ist das schwer, aber es braucht ich wirklich ein rechtlich verbindliches Lobbyregister, damit da noch stärker durchgesetzt werden kann und es braucht auch mehr Ressourcen. Also da sitzen halt ein paar Leutchen und die sind auch damit überfordert, bei allen zu checken, sind die im Register. Aber an dieser Stelle muss ich wirklich sagen, dass Parlamentsverwaltung eine Veranstaltung mit einer Organisation macht und nicht schaut, ob die im Lobbyregister ist, das geht auch gar nicht. Also da ist es auch einfach Verwaltungsversagen.
Was ja wahrscheinlich im Laufe der Ermittlungen vielleicht dann auch aufzuklären wäre an der Stelle. Was mir jetzt bei diesen Forderungen so ein bisschen auffällt, auch im Hinblick auf, dass wir ja am Anfang noch über Korruption und der Strafrechtlichkeit gesprochen haben, ist so ein bisschen die Frage, wieso habt ihr oder beziehungsweise gäbe es eine Möglichkeit auch zu fordern, dass Korruption in dem strafrechtlichen Sinne auf einer europäischen Ebene auch ein bisschen standardisiert wird? Also vielleicht nicht unbedingt als EU-weit gültiges Strafrecht zu verstehen, sondern tatsächlich, dass da vielleicht einfach auch überall noch ein bisschen nachgeschärft werden muss auf einen gemeinsamen Standard. Wäre das nicht vielleicht auch noch eine sinnvolle Forderung an der Stelle?
Das finde ich eine sehr sinnvolle Forderung. Und das sollte tatsächlich eigentlich schon längst mal passiert sein, dass die EU-Mitgliedsländer ihr Strafrecht in dieser Frage angleichen, weil sie haben nun mal all die Abgeordneten da sitzen. Und das könnte ja wirklich eine extrem sinnvolle Maßnahme sein. Wie gesagt, auch in Deutschland ist diese Regel viel zu schwach und gäbe es jetzt eine Vorgabe, was so ein Mindeststandard ist von der EU aus, wäre das natürlich wirklich total sinnvoll.
Dann noch der Blick auf die Umsetzung, auf die Zukunft, was da passiert. Ihr habt jetzt ganz konkrete Forderungen, die das Europäische Parlament ist mit diesem Korruptionsverdacht beschäftigt, auch so zum gewissen Punkt. Aber irgendwo ist es ja schon dann am Ende so, dass halt Abgeordnete darüber abstimmen, die natürlich auch von der Lobby auch beeinflusst werden, logischerweise. Also parlamentarische Demokratie bedeutet ja nicht nur, dass die Wahlen relevant sind, sondern auch, dass Unternehmen, NGOs, Interessensgruppen Einfluss haben. Gibt es da wirklich eine Perspektive, dass sich hier Verschärfungen durchsetzen können, dass diese 25.000 Lobbyisten vielleicht so ein bisschen eingeengt werden?
Erklär mir nochmal eingeengt, genau.
Also, dass das Ganze so ein bisschen eingefangen wird, dass es so diese Größe und diese Überforderung und auch so das Ausmaß an Lobbyismus eingeschränkt werden könnte, gegen ihr eigenes Interesse sozusagen?
Also die Transparenz ist natürlich das eine, was wir fordern, ne? Und aus der Transparenz ergibt sich dann eben auch immer, dass wir sehen können, okay, also hier war wieder eine immense Lobbymacht am Start. das ist sozusagen sowas, wo wir dann wenigstens drauf schauen und reagieren können. Wie könnte man es eingrenzen? Also wir sagen immer, da muss auch wirklich was von der Politik ausgehen. Das, was ich vorhin mal so angedeutet habe, die Politik muss wirklich schauen, dass sie sich ausgewogen informiert. Aber klar, das ist, das hast du auch gerade gesagt, das ist natürlich nicht im Interesse von allen. Also man kann da immer bessere Regeln schaffen und es gibt noch viele Bereiche, wo man da bessere Regeln schaffen kann. Die Lobby an sich, sagen wirklich einzudämmen, das ist wahrscheinlich echt eine schwierige Aufgabe. Also ich glaube, vieles davon läuft über Transparenz und über Hinschauen, über eine europäische Öffentlichkeit, viele Nichtregierungsorganisationen, die da hinschauen und Medien, die darüber berichten. Also ne, einfach, wenn es jetzt welche Gesetze gibt, die einfach auch mehr über EU-Gesetzgebung berichten. Das wäre, glaube ich, erstmal ein erster Ansatzpunkt, dass man einfach viel mehr dahin schaut.
Und das heißt, das ist auch genau das, was natürlich jetzt zu tun ist, mit diesem Korruptionsskandal hinzuschauen, was passiert da und zu gucken, darauf zu achten und öffentlichen Druck aufzubauen, dass auch tatsächlich Veränderungen angestrebt werden, um solche Sachen in Zukunft zu verhindern. Das soweit vielleicht die Zusammenfassung. Danke für diesen Einblick hier im Gespräch, Nina Katzemich von Lobby Control, über Lobbyismus, Korruption und den ganzen Zusammenhang auf europäischer Ebene. An Ecken haben wir auch kurz Deutschland angesprochen, das ist vielleicht auch nochmal ein eigenes Gespräch wert, aber soweit erstmal. Ich danke dir für die Zeit heute früh und diesen kleinen Einblick.